Mit den Helden ist das so eine Sache. Ein paar wurden ja schon aufgezählt. Die Tage spielten auch noch die Leute eine Rolle, die als Erste die Mondoberfläche betreten haben. Weiß jemand, wie die drei heißen? Richtig? Super. Also die Britta hat aufgepasst. Aber da ist schon eine ziemliche Inflation drin. Also Michael Collins ist kaum noch bekannt, obwohl der die ganz wichtige Aufgabe damals hatte, das Mutterschiff stabil um die Mondumlaufbahn zu führen, damit die anderen wieder dort andocken konnten für den Rückweg zur Erde. Mit den Helden ist das so eine Sache. Man erinnert sich am Anfang ziemlich häufig an sie und mit der Zeit immer seltener. Und dann braucht es schon 50-jährige Jubiläen, damit man nochmal weiß, wie hießen die eigentlich, die drei Leute. In dem Sinne ist vielleicht Abraham kein Held. Ja, zu Hause habe ich ein Buch mit dem Titel so Glauben oder Helden des Glaubens. Das steht bei mir schon länger im Regal. Ich lese auch ab und zu mal drin, wenn ich über eine bestimmte Person in der Kirchengeschichte Bescheid wissen will. Und bei solchen Zusammenstellungen, da denke ich immer, boah, bin ich ein armseliges Licht gegen diese Leute. Das sind Menschen, bei denen man sich eine ordentliche geistliche Scheibe abschneiden kann. Und der Autor Michael Kotsch, der weiß natürlich, dass alle diese Helden auch ihre Schattenseiten haben. Man müsste ja nur auf Zeitzeugen treffen, die diese Leute gut kannten, und dann würde sich so manches Idealbild sehr schnell verflüchtigen. Vollkommene Glaubenshelden gibt's einfach nicht. Und dieses Buch hier, das will auch keine Glaubenshelden in dem Sinn besingen, sondern das Vorwort klärt uns auf, dass wir Menschen Wahrheit immer nur stückweise erkennen, dass wir oft blind sind für die Blickverengungen der eigenen Zeit, dass Gott aber mit unvollkommenen Menschen seine Gemeinde erhält und weiterbaut. Darum geht es auch in diesem Buch. Wir wissen das ja alle, von Anfang an hat die Menschheitsgeschichte wenig Heldenhaftes zu berichten. Auch in der Bibel, einem Adam, der gleich bei der ersten Prüfung eingeknickt war, dem folgt ein besoffener Noah, eine Rahel, die ihren Mann hinters Licht führt, ein hinterlistiger Jakob, ein arroganter Josef, ein David, der seinen Trieben nicht gewachsen ist und so weiter, ein weiser Salomo, der am Ende seines Lebens trotzdem völlig die Orientierung verliert. Und so könnte man immer weitermachen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und das ist Jesus. Jesus allein ist absolut würdig zu nehmen, Ehre und Preis und Lob. So steht es in der Offenbarung. Genau deshalb, finde ich, ist die Bibel so glaubwürdig. Sie beschönigt die Schattenseiten im Leben von Gottesmännern und Gottesfrauen nicht, sondern sie ist hier sehr offen und objektiv. Das Gute wird gesagt, aber das Schlechte nicht verheimlicht. Und sieht man jetzt mal von Einzelpersonen in der Bibel ab und schaut auf das ganze Volk Israel, dann sieht es da auch nicht wirklich besser aus. Israel wirkt in Gottes Heilsgeschichte, so kommt es mir manchmal vor, wie ein schwer erziehbares Kind. Und vielleicht ist es genau deshalb dieses Volk, das auserwählte Volk, weil an ihm zeigt Gott seine Kraft und seine Treue, seine Geduld und vor allen Dingen seine langfristige Planung. Auch unter uns Christen geht das Dilemma von menschlicher Schwäche ja weiter in der Kirchengeschichte, trotz dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn Gott uns da nicht festhalten und seine Zusagen wahrmachen würde, dann wäre es mit unserem Glauben schon längst aus. Es zählt Gottes Kraft beim Glauben. Er weckt den Glauben, er stärkt und erhält uns den Glauben, nicht unsere Willensanstrengung. Und das war sogar bei Abraham so. Deswegen haben wir gewagt, in der Vorbesprechung und im Nachklapp noch haben wir beschlossen, das Thema Abraham mal intensiver anzugehen. Wir haben es gewagt, diesen Untertitel zu wählen, Glaubenshelden gibt's nicht. Im Alten Testament, da werden durchaus Helden genannt. Aber diese Helden sind immer Kämpfer, Kämpfer in kriegerischen Auseinandersetzungen, aber eigentlich nie wegen ihres Glaubens. Im Neuen Testament fehlt der Begriff Held sogar völlig. Je nach Übersetzung taucht er wieder auf, aber eigentlich im ursprünglichen Text steht dieser Begriff nicht. Als Cornelius vor dem großen Apostel Petrus ehrfürchtig niederfällt, da fordert der ihn auf: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Es steht in Apostelgeschichte 10, Vers 26. Oder Barnabas und Paulus, die reagieren ähnlich, als sie in Lystra nach einer Krankenheilung fast gottähnlich verehrt werden sollten. Und da sagen die beiden: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Und so steht auch Abraham im neutestamentlichen Rückblick in Hebräer 12, da können wir das nachlesen, mit vielen anderen sogenannten Glaubenshelden nicht selbst im Rampenlicht, sondern er hilft uns, den Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, zu richten. Gott hat mit Abraham ein Zeichen des Glaubens gesetzt, eines Glaubens, der auf den Retter Jesus abzielt, der eigentlich diesem Jesus gelten sollte, damals schon. Wie kam es dazu? Was waren die Gründe für den Glauben Abrahams, obwohl er doch eigentlich von Jesus noch nichts wissen konnte? Ein erster Grund für Abrahams Glaube: Gott legt sich fest. Ich habe überlegt, da mal ein Symbol mitzubringen. Für manche ist das jetzt keine Überraschung, aber die Bibel steht für mich als die Festlegung Gottes in seinem Wort. Das Alte und das Neue Testament ist der Bund Gottes, der bis heute für uns gültig ist. Ich habe mich gefragt, warum bindet sich Gott mit einem Bund an schwache Menschen? Er ist ein Bundesgott. Er liebt Verbindlichkeit. Er ist ein verbindlicher Gott. Und das ist vielleicht auch für uns ein Anstoß. Verbindlichkeit ist etwas, was Gott entspringt und was sich auch in unserem Verhalten widerspiegeln sollte. Gott ist einer, der ewig zu dem steht, was er sagt. Und das zu unseren Gunsten. Helmut Egelkraut schreibt in seinem Kommentar zum Alten Testament: Um diesem Verhältnis zu den Menschen eine feste rechtliche Form zu geben, bediente sich Jahwe des Bundesschlusses. Ich denke, ein Bund hatte schon immer den Zweck, dass er Schwache stärken soll. In der Politik stärken sich ja gewöhnlich mehrere Schwache gegenseitig. Gemeinsam sind wir stark, heißt da die Devise. Obwohl es gerade mit der Einigkeit in Europa ziemlich einen Bach runtergeht. Und wir sind mal gespannt, ob Frau von der Leyen die Abwärtsspirale stoppen kann. Wir werden es dann erleben. Es gibt den Deutschen Fußballbund. Es gibt den Bund für Umwelt- und Naturschutz. Es gibt auch den Deutschen Christlichen Technikerbund, es gibt den Christusbund. Und alle diese Bünde werden geschlossen, um gemeinsam mehr Kraft zu entwickeln. Das gilt ja sogar in der Ehe. Gestern haben Lukas und Jana geheiratet. Wir wollen sie auch im Gebet begleiten in ihrem neuen Eheleben. Aber sie sind doch diesen Bund eingegangen, weil sie nur miteinander die Kraft haben werden, eine Familie zu gründen und aufzubauen und sich als Mann und Frau gegenseitig ergänzen müssen. Aber braucht Gott einen Bund mit uns, um stärker zu werden? Sicher nicht. Sicher braucht er den Bund nicht, damit wir ergänzen müssten, was Gott an Kraft und Möglichkeiten vielleicht noch fehlt. Er schließt ihn doch nicht, damit ihm geholfen ist, sondern damit uns geholfen wird. Das ist die Bundesabsicht Gottes, auch für Abraham. Worin besteht jetzt dieser Bund genau? Er besteht aus Zusagen, die Gott macht, die er mehrfach erneuert, die er einhält und mit denen er vor allem sein Ziel erreicht. Menschen sollen gerettet werden. Gott verpflichtet sich selbst, damit Abraham von ihm lernt, Gott die Treue zu halten und diesem Ziel Gottes zu folgen. Und das macht Gott durch mehrere Wiederholungen seiner Bundeszusagen. Durch diese Wiederholungen hat Gott seine Absichten unterstrichen und ausführlich erklärt. Mit ihnen ermutigte Gott den Abraham, und es kam ja durchaus vor, dass sein Glaube ab und zu einen ordentlichen Schwächeanfall hatte. Die Inhalte dieses Bundes: Gott stellt Abraham unter seinen persönlichen Schutz. Ich möchte mit euch mal so ein paar Bibelverse anschauen zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 18 im ersten Buch Mose. Das nennt sich ja auch Genesis. Genesis, das Buch vom Anfang. Und wir denken, das ist der Anfang des Lebens, der Erde, von den ersten Kapiteln her, das stimmt auch, aber es ist auch das Buch des Anfangs des Glaubens. In 1. Mose 15, Vers 1 sagt Gott zu Abraham: Fürchte dich nicht, Abraham, da hieß er noch so, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und wenn man da weiterliest, dann merkt man, dass Abraham an dieser Stelle noch nicht so richtig verstanden zu haben scheint, was er an Gott hat. Abraham muss erst noch verstehen, dass Gott sich für ihn hingeben wird. Dass nicht Abraham das Opfer bringen muss, sondern dass Gott es ihm selbst abnimmt. Dass er noch lernen muss, Gott völlig zu vertrauen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und deswegen geht Gott auf die Frage ein und macht konkrete Zusagen, die Abraham besser nachvollziehen kann. Die Frage von Abraham: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ist eigentlich ganz erstaunlich nach dieser Eröffnung von Gott. Aber Gott geht auf ihn ein und macht ihm jetzt konkrete Zusagen. Gott verheißt zum Beispiel, dass aus ihm Völker mit zahllosen Nachkommen hervorgehen werden. Wir lesen wieder in Kapitel 15, Vers 4 und 5, der von deinem Leibe kommen wird, also der von dir abstammen wird, der soll dein Erbe sein. Und er, also Gott, hieß den Abraham hinausgehen und sprach, also damals draußen in der Wüste vielleicht vorm Zelt: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Oder dann zwei Kapitel später in Kapitel 17, Vers 4 und 5: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Vieler Völker. Wir denken bei Abraham eigentlich immer nur an dieses eine Volk, aber hier sind viele Völker angesprochen. Doch unter diesen vielen Völkern erwählt Gott ein bestimmtes aus diesen Nachkommen Abrahams. Und das sagt er dann einige Zeit später in Kapitel 17, Vers 21: Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und Gott zeigt dann Abraham auch das Land, in dem sein Volk einmal wohnen soll. Wieder zurück in Kapitel 15, Vers 18: An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dies Land von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, den Euphrat. Mit Abraham hat also Gott den Grundstein für sein Volk Israel gelegt, und er hat sich sogar auf ein Land festgelegt. Deswegen nennt sich Gott in der Bibel später selbst der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Auch Jakob nennt ihn dann seinerseits später den Gott Israels, also er hieß ja selbst so. Was war am Empfänger an Abraham so besonders? Das fragt Helmut Egelkraut in seinem Kommentar nochmal. Abraham erlebte, dass man zu Gott eine persönliche und enge Beziehung haben kann. Man kann mit Gott reden und ihn bitten. Er hält seine Versprechen. Nach dem Noah-Bund war der Bund mit Abraham der zweite Bund im Alten Testament, gleichzeitig auch ein zweiter Bund Gottes mit den Menschen, der nicht nur Israels besondere Stellung unter den Völkern sicherte, sondern der als Gottes Segenshandeln für die ganze Menschheit gedacht war, so Helmut Egelkraut. Durch seinen Bund mit Abraham wollte Gott die Grundlage für eine vertrauensvolle Gottesbeziehung seines Volkes zu ihm legen. Und dazu gehörte durchaus auch eine Erwartung an Abraham und dieses zukünftige Volk. Und davon lesen wir in 1. Mose 18, Vers 19. Da sagt Gott, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. An Abraham zeigt Gott also schon, dass er sein Rettungshandeln auch an den Glauben knüpfen will. Und da bin ich mir sicher, da fordert Gott keine Vollkommenheit, er fordert keine Glaubenshelden ohne Schwächen, aber er fordert eine Zustimmung, die von Herzen kommt. Liebe zu Gott muss sich im Vertrauen zu Gott äußern. Und dazu gehört auch, wie wir eben gelesen haben, dass man Gottes Worte und den Inhalt seines Bundes für die Menschen an die nächsten Generationen weitergibt. Auch das ist Ausdruck der Liebe zu Gott und Ausdruck des Vertrauens in seine Zusagen. Ein zweiter Grund, warum Abrahams Glaube stark werden konnte, die Initiative ging von Gott aus. Als Symbol habe ich mal so ein paar Samenkörner mitgebracht. Gott legt den Samen in die Erde, damit etwas wachsen kann. Und so ist es auch mit dem Glauben im Herzen von Abraham. Die Initiative geht von Gott aus. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das sehen bei Abraham. Es ist mir echt ein Rätsel, wieso dieser Abraham am Anfang erkennen konnte, dass er es hier mit dem wahren Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun hat, dass er direkt von ihm angesprochen wurde, dass das alles keine Einbildung war. Das muss eine unglaublich eindrucksvolle Begegnung gewesen sein. Aber so richtig verstehen konnte Abraham das erst durch die ständige Zuwendung Gottes, durch die immer wiederkehrenden Begegnungen, von denen ab Kapitel 12 berichtet wird. Da wird dieses Vertrauliche zwischen Abraham und Gott verständlicher. Noch einmal Helmut Egelkraut: Der Gott der Väter ist der sich offenbarende Gott. Die Initiative geht von ihm aus. Er spricht Abraham zuerst an. Und wir erfahren das von Stephanus in der Apostelgeschichte 7, dass der Herr, der Gott der Herrlichkeit, unserem Vater Abraham erschienen war, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Das ist ein interessanter Hinweis, das kann man nämlich dem Text im ersten Buch Mose nicht so ohne weiteres entnehmen. Dort lesen wir in Kapitel 12 am Anfang: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also hier schon bei der ersten Gottesbegegnung Abrahams mit diesem gewaltigen Schöpfer fällt der entscheidende Satz: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das kann doch rückblickend nur bedeuten, dass Gottes Geschichte mit Israel von Anfang an Jesus Christus im Blick hatte, dass es auf ihn hinauslaufen sollte, weil nur durch ihn können alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sich Abraham der Tragweite dieses Satzes noch nicht bewusst war. Er sieht zunächst mal die Versprechen Gottes, die ihm persönlich gelten. Er freut sich auf einen Sohn, der schließlich zu einem großen Volk in einem neuen Land werden soll. Aber dass in Abraham alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen, das scheint noch ziemlich weit weg für einen Halbnomaden, der mit Teilen seiner Verwandtschaft und ein paar Kamelen und anderen Habseligkeiten in eine unbekannte Gegend aufbricht. Ich finde, Abrahams neuer Glaube war durchaus bewundernswert. Insofern kann man hier vielleicht das Wort Glaubensheld stehen lassen. Aber Gott muss sein Vertrauen Schritt für Schritt weiter begleiten und festigen. Das sollte auch für uns ein ganz wichtiger Hinweis sein. Wir stärken unseren Glauben nicht selbst, sondern wir brauchen Gott, der uns den Glauben stärkt. Und das geht ja bei Abraham bis zum kritischsten Punkt in seinem Leben. Die harte Prüfung mit der Aufforderung, dass er seinen erstgeborenen Sohn opfern soll. Ich finde, dass die Anweisung eine seelische Zumutung ist, eine Tortur für Abraham und vielleicht auch für Isaak, sofern er das mitgekriegt hat. War das wirklich nötig? Die Frage müssen wir auf jeden Fall in einer weiteren Predigt versuchen zu beantworten. Eine vorsichtige Annäherung an die Lösung dieser Frage ist der dritte Grund, dass Gott langfristig plant. Dafür habe ich mal hier das Mini-Fernrohr mitgebracht. Ja, Gott sieht weiter. Gott hat einen viel weiteren Horizont als wir. Und das war auch für Abraham wichtig, dass er glauben konnte, dass Gott über ihn und sein eigenes Leben weit hinausschaut. Gott plant langfristig. Da reden wir ja heute so gerne drüber, über Nachhaltigkeit. Aber was heißt das in so einer schnelllebigen Zeit und Gesellschaft überhaupt noch? Wo brauchen wir heute noch den langen Atem? Ich glaube nur noch beim Triathlon oder beim Marathon vielleicht. Was sollen die Leute heute noch mit einem Bund anfangen, wie Gott ihn damals mit Abraham geschlossen hatte? Das scheint doch überhaupt nicht mehr in unsere Zeit zu passen. Das klingt nach endgültiger, sogar nach ewiger Festlegung. Das hört sich nach Einschränkungen der unzähligen Optionen an, die uns die Welt bietet. Und alles um uns herum ändert sich doch so schnell, dass langfristige Festlegungen, egal welcher Art, eigentlich nur Fortschrittsbremsen sein können. Zumindest werden sie so gesehen. Dauerhafte Bindungen, die sind absolut nicht mehr up to date. Das merkt man auch an Verträgen, die geschlossen werden, auch zwischen Staaten. Verträge, die je nach politischer oder wirtschaftlicher Lage einfach mal so eben wieder gebrochen werden. Und am Anfang schien es so, dass man sich darauf jetzt wirklich verlassen kann und oft halten sie nur wenige Jahre. Man sieht das auch an den Beziehungen, an vielen Beziehungen, die scheitern, weil sich die Lebensumstände für beide Partner unterschiedlich geändert haben und dass sich für jeden neue Möglichkeiten auftun. Ehen sind doch auf einmal nur noch Lebensabschnittspartnerschaften. Diamantene Hochzeiten, wie wir sie in unserer Gemeinde feiern durften und hoffentlich auch noch weiter feiern dürfen, die sind noch vom Aussterben bedroht. Und das ausgerechnet, obwohl wir länger leben. Oder wie sieht es mit der Arbeitsplatzgarantie aus? Die basiert immer weniger auf beruflicher Erfahrung als vielmehr auf Flexibilität und der Fähigkeit, sich neuen Systemen anzupassen. Ich kenne Ingenieure, die in Firmen arbeiten, wo man von heute auf morgen die Dienstsprache von Deutsch auf Englisch umgestellt hat. Das heißt, die älteren Ingenieure waren damit völlig überfordert. Plötzlich waren alle Besprechungen nur noch auf Englisch. Und wer da nicht mehr mitkommt, der gehört zum alten Eisen. Es geht auch in der Technik so, ihr kennt das, könnt ihr ewig fortfahren. Beim Smartphone, da versteht man meistens nur noch die Grundfunktionen, weil man schon ein neues braucht, bevor man die anderen beherrscht. Oder es kommen ständig neue Updates, wo man wieder sich auf neue Möglichkeiten einstellen muss. Und sogar beim Grundbesitz, der vielleicht hier auf dem Dorf viel zählt, zeichnet sich ein Umdenken ab. Früher hat man noch für seine Kinder und Kindeskinder Häuser gebaut. Aber ich glaube, heute zählt das nicht mehr. Nicht mehr so wie früher. Heute zählt vielleicht mehr eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und da ist Abraham auf einmal sehr aktuell. Er war doch im wahrsten Sinne des Wortes ursprünglich sesshaft. Und danach wurde er erst zum Halbnomaden. Mit seinen häufigen Wohnortswechseln, finde ich, passt das sehr gut in unsere Zeit. Mit Gott zu leben, das hat nämlich noch nie bedeutet, dass man unbeweglich bleibt und schon gar nicht geografisch festgelegt sein muss. Im Gegenteil, wer sich auf Gott einlässt, der wird in Bewegung versetzt und das war bei Abraham so. Das kann auch bedeuten, dass man in die weite Welt hinaus soll. Das kann sogar bedeuten, dass man seine Familie verlässt, seine Großfamilie, sein vertrautes Umfeld. Aber es kann nie bedeuten, den Glauben zu wechseln. Abraham musste in ein unbekanntes Land aufbrechen und mehrfach den Wohnort wechseln. Aber in seinem Herzen hatte er dafür einen festen Wohnsitz bei Gott gefunden. Der Bund, den Gott mit ihm geschlossen hatte, das wurde sein fester Halt an jedem neuen Ort. Und deshalb klammert auch ihr euch nicht an eure Häusle, sondern an Gott. Gott hat seinen Bund mit Abraham mehrfach bestätigt, damit der wissen konnte, wenn mir der ewige Gott was zusagt, dann ist das nachhaltig. Dann geht das in Erfüllung, selbst wenn ich es persönlich nicht mehr erlebe. Und dann werden noch hunderte Generationen auf diese Zusagen Gottes bauen können. So wie Gott in 1. Mose 17, Vers 7 verspricht: Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Gott denkt eben langfristig. Und deswegen bin ich überzeugt, wird er mit den Nachkommen Israels zum Ziel kommen. Auch mit diesem Volk selbst. Nur wegen der Zusagen Gottes an Abraham damals gibt es Israel überhaupt noch. Vielleicht sind ja die zurzeit wachsenden messianischen Gemeinden in Israel sowas wie die Zielgerade, auf der Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Aber dabei müssen wir sehen und bedenken, alle Verheißungen, die für dieses Volk noch ausstehen, die hat Gott an den Glauben an seinen Jesus, den Messias, geknüpft. Auf diesen Messias zielte schon der Bund mit Abraham ab. Was lerne ich jetzt aus diesem Bund mit Abraham und was lerne ich von Abraham, der sich auf diesen Bund verlassen hat? Wenn sich Gott festlegt und einen ewigen Bund schließt, dann weiß ich, dass ich mich nicht auf mich selbst verlassen muss, sondern auf Gott. Dann will ich mich auch auf ihn festlegen und ihm vertrauen. Dann will ich von ihm lernen, meine eigenen Zusagen einzuhalten. Und wenn die Initiative von Gott ausgeht, dann weiß ich, dass er mich sucht, sogar wenn ich vom Weg abkomme. Und dann will ich mit seiner Kraft rechnen, erst recht dann, wenn sie mir selber fehlt, erst recht dann, wenn mein eigener Glaube schwach wird. Und dann muss ich nicht ein Glaubensheld sein, damit Gott mich liebt. Und wenn Gott langfristig plant, dann weiß ich, dass Jesus nicht nur ein kurzer Lichtblitz in der Weltgeschichte war, sondern dass er ihr Grund und ihr ewiges Ziel ist. Dann brauche ich mich weder vor neuen Lebensumständen noch vorm Altwerden zu fürchten. Wenn Gott langfristig plant, dann will ich mit ihm unterwegs bleiben und gleichzeitig meinen festen Wohnsitz im Herzen bei ihm haben. Amen.